Ja, der Werner hat ja schon gesagt, das Thema heute ist Gott begegnen. Und er hat auch gesagt, dass wir, meine Frau, die Heidemarie und ich, aus der Gahl kommen, bei Gnittelfeld, Obersteiermark. Und ich weiß nicht, wie das bei euch hier unten ist, aber bei uns, wenn wir jetzt, wir als Gemeinde vom Bürgermeister was brauchen, dann überlegen wir uns, wer kennt den Bürgermeister? Wer kann mit ihm reden? Wer kennt den Bürgermeister? Vielleicht sogar, wer kennt ihn am besten? Ist es bei euch auch so? Und ihr als Gemeinde irgendwas braucht vom Bürgermeister, wer wird gefragt, ihn zu kontaktieren?
Der kann am besten.
Wer kann am besten mit ihm? Ja, wer kennt ihn am besten? Und ich habe mir gedacht, wie ist es eigentlich mit Gott? Wer herinnen kennt Gott? Mehr oder weniger jeder. War eine blöde Frage, wer kennt ihn am besten? Ich glaube, man kann es nicht sagen. Denn Gott zu kennen ist ein Ergebnis von vielen Begegnungen mit ihm. Man lernt ihn kennen am Anfang und dann geht es irgendwie weiter. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die auch von einem Mann handelt, der Gott schon ein bisschen gekannt hat, der sich dann auf eine Reise gemacht hat, um Gott anzubeten, um ihn vielleicht ein Stück näher kennenzulernen und dem Gott unterwegs begegnet ist. Die Geschichte, so wie sehr viele Geschichten im Neuen Testament, steht in der Apostelgeschichte, deswegen heißt es auch so, und zwar im Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 26 bis 39, etwas längere Geschichte, die der eine oder andere vielleicht schon gelesen oder gehört hat. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, nämlich den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um dort den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte nun zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er gerade gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Und als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Also nur zwei Männer, die sich begegnen, das ist die heutige Geschichte. Wer ist eigentlich dieser Philippus? Kennt denn jemand? Philippus war einer von den sieben Diakonen, die von der Urgemeinde sozusagen berufen worden sind, sich um die praktischen Dinge in der Gemeinde zu kümmern. Und das kann man in Apostelgeschichte 6 nachlesen. Und nach der Zerstreuung der Gemeinde, die eben nach der Steinigung des Stephanus passiert ist, wurde die Gemeinde in alle die Umgebung von Jerusalem und ganz, ins ganze Land eigentlich zerstreut. Und im Zuge dessen ist der Philippus nach Samaria gekommen und hat dort unter anderem gewirkt. Im Kapitel vorher kann man lesen, wie er in einer Stadt in Samaria mit einem Zauberer zu tun gehabt hat, der Simon geheißen hat. Aber um das soll es heute nicht gehen, sondern Philippus hat einen Spezialauftrag von Gott bekommen. Er soll nach Süden gehen und wird dort und dort einen Mann treffen. Das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, wie ich das zuerst einmal gelesen habe, ist, der Philippus hat gehört auf Gottes Reden. Der hat irgendwie, war gut trainiert darauf, Gottes Reden zu hören. Er war bereit, seine Ohren waren sozusagen auf Empfang eingestellt und nicht irgendwie mit Kopfhörern verschlossen. Ich nehme an, er hat viel mit Gott geredet und hat aber nicht nur geredet im Sinne, so wie wir oft beten, dass wir das anliegen und dieses anliegen und, sondern er hat auch Zeit sich genommen, auf das zu hören, was Gott von ihm will. Und Gott, ja, und er vielleicht hat er mit einem Auftrag gerechnet, vielleicht nicht mit so einem etwas unkonkreten Auftrag, du gehst jetzt nach Süden und es wird schon irgendwas passieren. So ähnlich wie, ich weiß nicht, ob James Bond Fans unter euch sind, ich bin es zum Beispiel, eine typische James Bond Situation wäre, Moneypenny draußen hat ihr Ticket, sie fliegen nach Gaza und warten dort auf weitere Instruktionen. So ähnlich ist es diesem Philippus gegangen und er ist also von den Bergen Samarias runtergegangen an die Straße, die eben von Jerusalem nach Süden führt, die Küstenstraße, das ist eine Wüstengegend, und ist auch entlang spaziert. Und ich kann mir vorstellen, er hat unterwegs ziemlich viel Zeit gehabt. Zeit nachzudenken, was will Gott eigentlich von mir? Was soll ich da jetzt alleine mitten auf dieser Straße? Staubig ist, heiß ist, die Sonne brennt runter, weit und breit kein Mensch. Warum schickt mich Gott in diese Gegend? Dabei wäre doch in Samaria noch so viel zu tun gewesen. Dort gibt es noch eine Stadt, dort gibt es noch ein Dorf, wo man noch das Wort Gottes von Jesus weitererzählen könnte. Nein, ich muss da alleine in der Hitze wandern. Und irgendwann unterwegs hat er dann eine Reisegesellschaft eines vornehmen Herrn überholt, der mit der Kutsche unterwegs war. Und dieser Kämmerer, der in dieser Kutsche gesessen ist, Kämmerer oder heutzutage würde man Finanzminister dazu sagen, Finanzminister der äthiopischen Königin, ist eine interessante Persönlichkeit. Und jetzt werde ich versuchen, eine Landkarte zu zeichnen, bitte um Vergebung, falls es nicht ganz gelingt, das was ich will. Dann fangen wir da an. Da ist es, wir können es nicht erkennen, Afrika. Und wer kann man sagen, wo Äthiopien ungefähr liegt? Also da ist einmal Ägypten, gell? Da ist dann irgendwo Somalia, das ist das, wo die Piraten gelegen in der Zeitung sind. Und irgendwo da ist, ist Äthiopien. Da haben wir das Rote Meer, das Rote Meer, sorry. Da geht die Küste weiter hinauf und dann geht es dann rüber und dann geht es nach Griechenland und Italien und da habe ich gut gewusst. Auf alle Fälle, da ist Jerusalem und da ist, heute heißt es Addis Abeba, ich weiß nicht, wie es damals geheißen hat, die Hauptstadt von Äthiopien und ist nicht ganz so schön. Diese Zeichnung, aber das sind ungefähr 4000 Kilometer. Und diese Strecke ist dieser Mann gereist. Warum? Weil er noch Jerusalem, der Fuß, dort ist der Tempel, dort wird Gott, der Gott Israels, angebetet. Er muss Gott schon gekannt haben, sonst würde diese Reise nicht auf mich kommen. Nämlich 4000 Kilometer mit der Kutsche. Vielleicht auch ein Stückchen mit dem Schiff, ich weiß es nicht, wie er wirklich unterwegs war, aber so war, oder so mit Schiff dann rauf und dann noch weiter. Auf alle Fälle, die Reise hat sicher ein paar Monate gedauert. Heutzutage wäre das einfacher. Man steigt in Addis Abeba ins Flugzeug, 4,5 Stunden bis Ben Gurion, der Flughafen zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Also das kannst du in 2 Tagen erledigen. Damals hat es deutlich länger gedauert. Und was hat er dort gemacht in Jerusalem? Er war im Tempel. Er hat sich dort im Tempelhof eine Bibel gekauft, genauer genommen eine Schriftrolle mit Texten des Buches Jesaja, wie wir gelesen oder gehört haben. Aber in den Tempel. Versuche ich noch was? Der Tempel besteht aus dem Heiligsten. Wie wir wissen, da gibt es dann noch diesen Vorhang da drin, der das Allerheiligste vom Heiligsten trennt. Und da gibt es einen Hof rundherum. Der Vorhof. Und dann gibt es einen weiteren Hof rundherum. Da ist dann diese Säulenhalle, ja genau. Und das ist der Vorhof der Heiligen. Das ist der Hof, wo nur die Gläubigen, also die Gläubigen Israels, die Juden hinein durften. Nennen Sie mal Vorhof der Juden von mir aus. Da war Gott. Das war Gottes Wohnung. Und da war der Finanzminister, weil da war Grenze für ihn. Er als Heide, als Nicht-Jude, hat er nicht weiter hineingedurft. Warum? Gottes Bodenpersonal hat es ihm nicht erlaubt. Das heißt, er wollte eigentlich Gott anbeten, ist aber eigentlich gar nicht. Man hat dieses große, sehr beeindruckende Gebäude natürlich gesehen, aber er hat nicht wirklich zu Gott direkt hinkommen. Aber er hat immerhin eine Schriftrolle kaufen dürfen und hat diese Schriftrolle dann auf der langen Reise wieder zurück gelesen. Auch viel Zeit zu lesen, viel Zeit über das nachzudenken, was er dort gelesen hat. Aber es ist ihm dabei nicht viel besser gegangen als manchmal uns, wenn wir die Bibel lesen. Was heißt das eigentlich, was da steht? Ich verstehe das nicht so richtig. Verstehen. Er sagt, ja, wenn niemand da ist, mir zu helfen, ich kann es ja nicht verstehen. Christ sein, Christ werden hat also doch mit Verstehen auch zu tun. Wir müssen unseren Verstand nicht auf die Seite legen oder draußen am Kleiderhaken abgeben. Wir sollen auch mit unserem Verstand die Bibel lesen. Dieser Finanzminister war sicherlich, sage ich mal, ein gebildeter Mann. Davon müssen wir ausgehen, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Finanzminister geworden. Also er hat mit seinem Verstand durchaus was anfangen können. Er war hochgebildet. Aber die Bibel zu verstehen, ist nicht unbedingt eine Sache der Bildung, sondern es hat auch sehr viel damit zu tun, dass Gott uns dabei hilft, das, was wir lesen, auch zu verstehen. Und mit unserer Einstellung uns dabei auch helfen zu lassen. Also wenn ich sage, ich kann nicht lesen, ich brauche keinen, der mir dabei hilft. Wenn ich mit dieser Einstellung rangehe, dann werde ich nicht weit kommen. Dieser hohe Herr ist hoch oben in seiner Kutsche gesessen, aber er ist nicht auf dem berühmten hohen Ross gesessen. Er war bereit, sich helfen zu lassen. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft, sagt er. Wenn wir Christ werden oder Christ werden möchten, dann brauchen wir auch die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen von anderen. Und auch die Bereitschaft, anderen die Hilfe zu geben, wenn wir gefragt werden. So wie eben Philippus. Und Philippus erklärt ihm dann den Text, den der Prophet Jesaja geschrieben hat. Jesaja 53, kann man das nachlesen. Und erzählt ihm das ganze Evangelium von Jesus. Und mit Hilfe seines neuen Reisebegleiters versteht jetzt der Äthiopier, was in dieser Schriftrolle steht, dass dieser Prophet tatsächlich von Jesus spricht, von etwas spricht, was viele Jahrhunderte später erst passieren wird, nämlich gerade kurz vorher passiert war damals. Und ihm wird klar, dass es hier von Jesus spricht und dass der Glaube an Jesus ihn persönlich betrifft. Und er sagt, ja, ich will glauben, ich will diesem Jesus nachfolgen. Also zuerst hat er gelesen, aber nicht verstanden. Durch die Hilfe von Philippus hat er jetzt das Gelesene auch verstanden. Jetzt haben wir zwei Schritte eigentlich gelernt. Jetzt kommt noch ein dritter Schritt. Was war der dritte? Das Tun. Genau. Das Tun, was man gelesen hat. Das Tun, was man verstanden hat. Eine positive Meinung von Jesus zu haben, ist nicht unbedingt schwer. Das kann jeder, der einigermaßen das will. Jemand, der für einen eintritt, das finde ich gut. Jesus ist sicherlich ein guter Mensch gewesen, ein Vorbild gewesen, hilfsbereit, hat anderen geholfen, ein Vorbild für uns. Aber das ist nur Kopfwissen. Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Was tun wir, wie du gesagt hast? Tun wir, was wir wissen, was wir richtig finden? Tun wir, was wir gelesen haben und verstanden haben? Handeln wir nach dem, was wir verstanden haben? Was hat der Kämmerer gemacht? Vers 36. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße weiter entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Also sie haben offensichtlich in dem Gespräch auch darüber geredet, dass man als Zeichen dessen, dass man Jesus angenommen hat, eben getauft werden kann, getauft werden soll sogar. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus hat diesen Äthiopier getauft. Vor den Augen seiner Diener, denn er war ja nicht alleine unterwegs, als Finanzminister oder seine Bodyguards, würde man heute sagen, seine Diener mitgehabt. Er hat seine Entscheidung zu Jesus auch öffentlich gemacht. Die Taufe ist sozusagen die Konsequenz aus der Bekehrung, aus der Umkehr zu Gott. Sogar Jesus selbst, wie wir wissen, hat sich taufen lassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man hat nicht Gott ein bisschen einen großen Aufwand betrieben für diesen einen Äthiopier. Denn Philippus von, jetzt hat man Landkarten schlecht zu sehen, von da noch daher, ein paar Kilometer in die Wüste geschickt sozusagen, um einen einzelnen Äthiopier zum Glauben zu führen. Äthiopien hat heute ungefähr 100 Millionen Einwohner und davon sind 65 Millionen Christen. Also es kann durchaus sein, dass dieser äthiopische Finanzminister der Anfang dieser großen Menge war. Also Gott hat einen großen Aufwand betrieben, um ein Volk durch diesen Schritt zu sich zu führen. Gott kann mit wenigen vieles erreichen. Und auch wenn wir in Knittelfeld 30 Leute sind und ihr seid 15, 20, dann kann er mit uns auch in unserer Region vieles erreichen, vieles bewirken. Wenn wir das tun, was der Philippus auch getan hat und auch der Kämmerer, der Finanzminister getan hat, nämlich das, was wir lesen, das, was wir verstehen, in die Tat umsetzen. Ich denke, auch wir sollen mit dem Eingreifen Gottes oder mit dem Reden Gottes durchaus rechnen. Denn was damals passiert ist, kann auch heute noch genauso passieren. Gott ist immer noch der gleiche. Manchmal ist es vielleicht nicht so, dass direkt eine laute Stimme vom Himmel zu uns redet, sondern dass wir was lesen oder jemand uns etwas sagt und wir das aus Gottes Stimme erkennen können. Oder dass Gott uns eine Bewahrung schenkt, dass Gott seine Engel über uns hält, so wie du erzählt hast von dem Baum, der nicht auf dich und deine Hunde gefallen ist. Oder der bei einem Autounfall uns bewahrt hat, so wie es meiner Frau und mir mal passiert ist, wo wir mit dem Auto zwischen einem Haus und einem Baum durchgeschleudert worden sind und gar nichts passiert ist, außer dass eine Flasche Himbeersaft dabei kaputt gegangen ist und der Mini, den wir damals gefahren haben, total schaden war. Aber uns ist nichts passiert. Ja, das war total toll. Der Mini war total schaden und neben dem Auto eine große rote Lacke am Boden. Ne? Die Leute alle auf den Kopf geschmissen. Dabei war es nur die Flaschen hinter so. Oder dass Gott einen Zufall unter Anführungszeichen zulässt, uns Begegnungen schenkt, uns Leute über den Weg schenkt. Oder dass er uns eine Tür zumacht, aber für eine andere aufmacht, bei einer Arbeitsstelle oder sonst irgendwo. Die Frage ist nicht, ob Gott redet, denn ja, Gott redet wirklich, sondern ist, ob wir zuhören, ob wir bereit sind, zuzuhören. Auch wenn es ungewöhnliche Sache ist, wie es damals dem Philippus sicherlich ungewöhnlich vorkommen ist. Ich hätte dort noch so viel zu tun in Samaria, wieso schickst du mich in die Wüste? Gottes Eingreifen in unser Leben, oder genauer gesagt unser Erkennen, dass Gott in unser Leben eingreift, ist etwas, das wir Stück für Stück lernen sollen. So wie es Kennenlernen auch Zeit braucht. Es braucht den Willen, etwas kennenlernen zu wollen, zuerst einmal. Manchmal vielleicht auch abseits der Hauptstraßen, der ausgetretenen Trampelpfade zu gehen, um etwas Neues entdecken zu können. Es ist euch sicher auch schon passiert, wenn ihr einen Weg geht, den ihr sehr oft schon gegangen seid, irgendwann fällt euch auf, hoppala, das habe ich noch nie gesehen, obwohl das wahrscheinlich schon jahrelang da war. Also zwischen ich kenne und ich kenne, ist ein qualitativer Unterschied. Und genauso ist es mit Gott. Ein Stück kennenlernen, ein neues Stück kennenlernen, noch ein Stück dazu kennenlernen. Gott können wir durch Jesus kennenlernen und Jesus können wir durch sein Wort kennenlernen. Und nicht mit einmal durchlesen, so jetzt habe ich die ganze Bibel durchlesen, jetzt kenne ich. Oder mit einem Gespräch, damit ist es noch nicht abgetan. Dabei ist auch Zeit erforderlich, einfach zuzuhören. Schauen, was Gott gemacht hat. Schauen, wie er Dinge gemacht hat. Neugierig sein, neugierig bleiben. Ich wünsche uns allen, dass wir immer neugierig bleiben auf Gott. Dass wir nie sagen, so jetzt weiß ich alles, jetzt kenne ich ihn. Jetzt wende ich mich anderen Dingen zu. Liest du die Bibel? Verstehst du die Bibel? Tust du das, was du verstanden hast, in die Tat umsetzen? Verstehen wir, wer Jesus ist, was er für uns, für mich, für jeden von uns getan hat? Und vor allem handeln wir nach dem, was wir verstanden haben. Das können wir tun, solange wir leben. Es ist nie zu spät. Und eines ist sicher, wer zu Gott kommt, den stoßt er nicht zurück, sondern er sagt, komm her zu mir.